Das Thema heute Morgen hatte ich auf der Einladung umschrieben mit Hinduismus und Buddhismus im Licht der Bibel. Im Nachhinein habe ich dann mir doch überlegt, das ist zu viel in 2 Stunden, 2 Weltreligionen durchzunehmen. Und es wäre dann eine unnötige Hetze. So habe ich mich entschieden, heute Morgen mich auf den Hinduismus zu beschränken. Und schon das ist ja ein gewaltiges, breites Thema, um das an einem Morgen so in der Übersicht zu behandeln. Ich lese nochmals vor, wie ich auf der Einladung das Thema umschrieben habe. Das einstige christliche Abendland ist von Ideen aus östlichen Religionen überflutet worden. Der in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 angekündigte große Abfall ist voll im Gang. Immer mehr Menschen im Westen glauben an Reinkarnation und Selbstverwirklichung. Eine gute Kenntnis der Grundlagen des Hinduismus im Licht der Bibel ist eine nützliche Hilfe, um Mitmenschen in unserer Gesellschaft erschreckende Hintergründe ihrer Vorstellungen aufzuzeigen. Und die Einzigartigkeit des Evangeliums von Jesus Christus wirkungsvoll zu erklären. Der Ausdruck der große Abfall, 2. Thessalonicher 2, Vers 3, hat folgenden Hintergrund. Die Thessalonicher im 1. Jahrhundert waren unter den Einfluss von Irrlehren gekommen. Die haben gesagt, jetzt sind wir bereits in der Endzeit und ihr seid in der Verfolgung der großen Drangsal. Der Tag des Herrn ist angebrochen. Und dann sagt Paulus, das ist alles überhaupt nicht wahr. Bevor nämlich der Tag des Herrn und dieser große Drangsal anbricht, da muss zuerst der Antichrist auftreten. Und zuvor muss der große Abfall stattfinden. Nun, wenn wir heute 2000 Jahre Kirchengeschichte überblicken können, da können wir einiges über dieses Thema der große Abfall sagen. Der größte Bruch im abendländischen Denken hat stattgefunden ab dem 17. Jahrhundert mit der Aufklärungszeit. Die Reformation zuvor im 16. Jahrhundert hat viele unzählige Menschen in Europa zurück zur Bibel geführt und dann kam der Gegenangriff mit der Aufklärungszeit, wo in der intellektuellen Welt massenhaft ein Abfall von dem Gott der Bibel und von seinem Wort stattgefunden hat. Das hat sich philosophiegeschichtlich weiterentwickelt und im 20. Jahrhundert ist das, was in der Aufklärung vorbereitet worden ist, breit in die Volksmasse hineingekommen. Und so erleben wir heute diesen großen Abfall von Millionen, die sich von dem Gott der Bibel abwenden. Aber in dieses Vakuum muss etwas hineinkommen. Und da spielen unter anderem gerade die östlichen Religionen eine hervorragende Rolle. Darum ist es sehr wichtig, dass man diese östlichen Religionen auch etwas kennt und im Licht der Bibel beurteilen kann. Ich hoffe, alle haben das Blatt vor sich. Wem fehlt das noch? Das Blatt der Hinduismus im Licht der Bibel. Es wird hier ausgeteilt. Zunächst einige Bemerkungen zum Ursprung des Hinduismus. Der Hinduismus ist das Produkt aus vielen Stammesreligionen. Es ist also nicht irgendwie eine Religion und hat nicht irgendwie einen Ursprung, sondern es ist das Produkt aus vielen Stammesreligionen. Einerseits der dunkelhäutigen Urbewohner Indiens, und andererseits der zugewanderten hellhäutigen Arier. Die Arier, die eingewandert sind in der alten Zeit, die waren Japhetiten, also Nachkommen von Japhet, der sich hauptsächlich, also seine Nachkommen, die haben sich hauptsächlich nach Europa ausgebreitet. Aber es gab auch im Vorderen Orient Japhetiten. Das sind diese hellhäutigen Arier, die nach Indien eingedrungen sind. Und zwar, nimmt man wohl zu Recht an, ist das geschehen um 1800 bis 1500 vor Christus. Also im Vergleich zur Bibel in der Zeit der Patriarchen bis zum Auszug aus Ägypten. Das war die Zeit, als diese halbbarbarischen Arier wahrscheinlich von Persien her ins Indusgebiet eingedrungen sind. Damals gab es bereits eine hochstehende Induskultur, eine Hochzivilisation der Urbewohner, die wurde nach und nach durch die Arier zerstört. Aber die Arier waren einfach militärisch überlegen. Sie wollten sich in ihrem Stolz und ihrem Selbstbewusstsein nicht mit den Urbewohnern mischen. Und das ist übrigens die Wurzel für das später entstandene Kastenwesen, wo die Gesellschaft in strenge Kasten geteilt ist, die unüberschreitbar sind. Die Arier pflegten einen Götter- und Opferkult, also Tempel und ähnliche Dinge waren ihnen nicht von Bedeutung, sondern einfach die Götter und die Opfer. Und diese Riten, die sie da ausgeübt haben, die sind in den ältesten hinduistischen Schriften, in den Veden beschrieben. Wir werden dann weiter noch von den Veden sprechen. Der Ausdruck Veda heißt eigentlich Wissen. Und zwar ist gemeint das Wissen um die Götter. Was die Götter der Arier anbetrifft, es waren Naturgötter. Also der Himmel, der Mond, die Sonne, das Feuer und so weiter wurden als Götter verehrt. Mit der Zeit kam es zu einer Religionsvermischung. Das heißt, die Arier haben auch begonnen, die vielen Götter der Urbevölkerung zu übernehmen und in ihre Vorstellungen zu integrieren. So hat es also eine gewaltige Religionsvermischung gegeben. Jetzt wollen wir das im Licht der Bibel untersuchen. Da müssen wir zurückgehen auf 1. Mose 11. Dort haben wir die Urgesellschaft nach der Sintflut. Das haben wir ja vor einiger Zeit an einem Bibelstudientag näher angeschaut, näher betrachtet, die Kapitel 1 bis 11 der Bibel. Wir finden in 1. Mose 11 die Urgesellschaft, die in Babel, also im heutigen Irak, einen Turm baut, der religiöse Bedeutung hatte. Es ging dort um die Abwendung von dem einen wahren Gott und um die Verehrung von Naturgöttern. Also dieser Turm von Babel, der später noch viele Mal kopiert wurde im Nahen Osten. Man hat etwa 2 Dutzend solcher Zikkuratu, also solcher Stufentürme, ausgegraben. Das waren eigentlich Tempeltürme, auf deren Spitze dann ein Heiligtum für irgendeinen Naturgott aufgebaut waren. Also da hat sich die Urgesellschaft abgewandt von dem einen Gott, aber zugewandt zu den Naturgöttern und zur Ausübung der Magie. In Jesaja 47, Vers 12 heißt es in Bezug auf Babel oder Babylon, Babel habe von Jugend an Magie getrieben. Die Jugend Babels findet man in 1. Mose 11. Also die ganze Geschichte mit dem Turm von Babel hat mit Magie, Okkultismus, Abgötterei sehr direkt zu tun. Mit der Sprachenverwirrung und der Zerstreuung der Völker, die darauf gefolgt sind, 1. Mose 10 und 11 berichten darüber, begann die Zeit, die Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30 nennt, die Zeit der Unwissenheit. Ganz eindrücklich wird die Entstehung der Religionen im Licht der Bibel beschrieben in Römer 1, Vers 18. Ich lese das vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Dieser Abschnitt ist besonders schön übersetzt. Wie sieht die Bibel die Entstehung der Religionen? Römer 1, Vers 18. Gott lässt nämlich auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Denn mit dem Unrecht, das sie tun, treten sie die Wahrheit mit Füßen. Dabei ist doch das, was man Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen, und in ihren Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes sind sie das Abbild des vergänglichen Menschen und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Deshalb hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen und der Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. Denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Das war Römer 1, 18 bis 24. Paulus schreibt weiter, sagte weiter in Apostelgeschichte 14, Vers 16, als er einen heidnischen Stamm besucht hatte, dass dieser Gott, der die Menschen ebenso zerstreut hatte, dass er sie nicht einfach vergessen hatte. Da in Apostelgeschichte 14 lese ich Vers 16. Schon Vers 15. Männer, warum tut ihr dieses? Sie wollten nämlich Paulus und seinen Freund Barnabas göttlich verehren. Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Also, Paulus erklärt, Gott hat die Völker der Welt ihren eigenen Weg gehen lassen, in dieser Zeit der Unwissenheit, aber er hat sie nicht vergessen und hat ihnen nach wie vor immer wieder Gutes erwiesen. Nun, das zum Ursprung der Religionen allgemein und des Hinduismus im Speziellen. Wir haben also den Hinduismus anzusiedeln einige Zeit nach der Zerstreuung und Wegwanderung der Urstämme aus Babylon. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Aspekt des Hinduismus, den ich umschrieben habe mit Pluralismus. Der Hinduismus ist nämlich eine Sammlung vieler Religionen. Und das erklärt nun auch diese enormen Gegensätze. Man findet zum Beispiel im Hinduismus spitzfindige intellektualistische Religionsphilosophie, aber dann auf der anderen Seite auch ganz primitive Opferkulte und Askesenübungen und so weiter. Das hängt damit zusammen, der Hinduismus ist an sich überhaupt offen für jegliche neue Religiosität und saugt alles auf, bis in die heutige Zeit, um sich damit zu bereichern. Der Hinduismus ist also eine ständige Weiterentwicklung, während das Alte bleibt. Und darum kann man sagen, der Hinduismus ist ein riesiges Religionsmuseum. Ja, man findet alles von dieser ganzen Geschichte von fast 4000 Jahren findet man konserviert nebeneinander. Das Alte blieb und dauernd ist Neues dazugekommen. Es gibt in dieser Religion Angebote für alle Bedürfnisse. Es ist auch die Meinung, jeder kann sich aussuchen, was ihm persönlich passt. Und darum kann man auch keine hinduistische Dogmatik schreiben. Das geht gar nicht. Denn der Hinduismus kann gar nicht auf einen Nenner gebracht werden und Widersprüche stören ihn, also den Hindu, überhaupt nicht. Für den Hindu sind Widersprüche eigentlich Ausdruck wahrer Religiosität. Das ist unserem abendländischen Denken natürlich sehr fremd. Wir beharren auf Logik und auf strenge, widerspruchsfreie Abfolge. Aber das stört den Hindu gar nicht, denn er schaut das aus einer ganz anderen Perspektive an. Und auch in unserer Gesellschaft kommt das nun immer mehr. Denn wir wissen, dass das 20. Jahrhundert im Abendland gerade vom pluralistischen Denken geprägt ist. Alles Mögliche kann, soll und muss nebeneinander existieren. Darum ist natürlich das Abendland heute auch sehr offen für diese östliche Religion. Heute steht im Vordergrund in unserer Gesellschaft die neue Toleranz. Sie toleriert alles außer Absolutheitsansprüche. Das ist auch nicht ganz logisch. Man toleriert alles außer. Aber das ist die neue Toleranz. Wichtig ist nur, es stimmt für mich. Du kannst alles glauben, was du willst. Es muss einfach für dich muss es stimmen, aber nicht für mich. Also diese Subjektivität und diese neue Toleranz, indem man sagt, es gibt gar nichts Absolutes, das prägt das Abendland, aber das prägte schon längst den Hinduismus. Denn der Hindu sagt, alle Religionen haben Wahrheit. Nur hat der Hinduismus die Wahrheit in höchster Potenz. Aber das ist eigentlich nur relativ mehr. Die Wahrheit liegt in allen Religionen. Und dieses Denken entspricht gerade dem Zeitgeist in unserer Kultur heute. Und im Licht der Bibel betrachtet, gibt es hier Konflikte. Jesus Christus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jedes Mal, auch im Grundtext, mit bestimmtem Artikel. Also nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Nicht ein Weg, sondern der Weg. Das passt nicht zum Hinduismus und passt auch nicht mehr zum pluralistischen Denken im Abendland. Eben die neue Toleranz akzeptiert alles außer das. Aber auch die Christen, auch bibeltreue Christen, sind heute angesteckt von dem Zeitgeist der Toleranz, dass man alles stehen lassen will. Und man denkt auch, diese Toleranz ist auch nötig, wenn man eine Erweckung möchte. Aber denken wir mal zurück an die Reformation. Das war eine der größten Erweckungen überhaupt in den letzten 2000 Jahren. Und die kam gerade dadurch, dass Luther intolerant war. Aber im guten Sinn intolerant. In dem Sinn, dass er gesagt hat vor dem Reichstag in Worms, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Jetzt gerade vor kurzem ist ja dieses gemeinsame Abkommen unterschrieben worden zwischen der katholischen Kirche und der lutherischen. Und was zeigt das? Das ist Ausdruck davon, ich kann auch anders. Ja? Das ist die Verleugnung der Reformation. Aber gerade diese Intoleranz, die nicht sagt, jetzt wollen wir die Andersdenkenden, die wollen wir jetzt bestrafen. Aber Luther war überzeugt aus der Bibel, dass das, was er gefunden hat, wirklich die Wahrheit ist. Und darum sagt, ich kann nicht anders. Und dadurch ist die große Erweckung gekommen. Und wenn wir Erweckung wollen heute, wenn es auch nur im Kleinen ist und regional, dann ist es nötig, dass wir zur Wahrheit 100% stehen. Also in dem Sinn, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Das erste Gebot im Dekalog, in den 10 Geboten, verbietet den Pluralismus, den religiösen Pluralismus. 2. Mose 20, also das ist die Grundlage der Tora, des Gesetzes Mose. Die 10 Gebote fassen nämlich die Hunderten von Tora-Geboten zusammen. Ich lese 2. Mose 20, Abvers 1. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten. Um 1500 vor Christus. Aus dem Haus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also nicht Gott und andere Götter. Das erste Gebot verbietet den Pluralismus. Nur den einen Gott darf man verehren. Und weiter geht es in der Bibel nicht um eine freie Auswahl. Das wird zwar oft bei Evangeliumsverkündigungen gesagt, Gott bietet seine Liebe an und wir dürfen wählen. Wir dürfen frei wählen, ob wir das wollen oder nicht. Das stimmt nicht. In Athen, auf dem Areopag, vor dem Areopag, sagte Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, das war die Zeit nach der Völkerzerstreuung, 1. Mose 11, bis jetzt zum Kommen des Erlösers Jesus Christus. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle an allen Orten Buße tun sollen. Weil er einen Tag gesetzt hat, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Also, Gott gebietet den Menschen, an allen Orten Buße zu tun. Das heißt, ihre Schuld zu bereuen und Gott zu bekennen. Es ist ein Befehl. Nun, ein interessantes Beispiel für Pluralismus in der Bibel findet man bei dem dämonischen Wahrsagegeist in Philippi, Apostelgeschichte 16, Vers 16. Paulus hatte in Philippi evangelisiert, die frohe Botschaft verkündigt, und da liest man 16, 16, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Eigentlich einen Pythonsgeist, das heißt einen von Apollo herkommenden Geist. Die einen Wahrsagegeist hatte, welche ihren Herren vielen Gewinn brachte durch Wahrsagen. Dieser folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber tief betrübt wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir, in dem Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Also, wir haben hier ein eindrückliches Beispiel von dem Versuch, selbst das Evangelium in die heidnische, griechische Götterwelt zu integrieren. Denn dieser Dämon sagte, das sind Menschen, Knechte Gottes des Höchsten. Das war also ganz positiv. Hätte man denken können, ja, das ist doch eine offene Türe. Die haben irgendwie noch ein Feeling fürs Evangelium. Nun muss man sich fragen, was hat diese Frau unter dem höchsten Gott verstanden? Das in ihrer Religion war das Zeus. Und Zeus, wie er beschrieben wird in der griechischen Mythologie, das kann man überhaupt nicht irgendwie zusammenbringen mit dem höchsten Gott der Bibel. Das geht nicht. Und sie sagt, die euch einen Weg des Heils verkündigen. Im Griechischen fehlt der bestimmte Artikel. Also es gibt vielleicht Bibeln, die haben übersetzt, die euch den Weg, aber besser ist übersetzt hier, einen Weg des Heils verkündigen. Einen unter vielen. Also da haben wir ein eindrückliches Beispiel von negativem Synkretismus, also Religionsvermischung. Weitere Beispiele, das goldene Kalb nach dem Auszug aus Ägypten. Wenn Sie nachlesen in 2. Mose 32, 4 bis 5, da haben die Israeliten dieses goldene Kalb Jahwe genannt. Das heißt, das ist der Gott Jahwe, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Das goldene Kalb kannten sie aus Ägypten. Das hängt zusammen mit dem Apis-Kult, mit dem Stierkult in der ägyptischen Religion. Sie haben das vermischt mit dem Jahwe-Kult, mit dem Kult des Gottes Israels. Sie sagten, morgen ist ein Fest dem Jahwe. So wurde das vermischt. Dann weiter ein Beispiel, 1. Könige 12, 28. Als das Nordreich sich abgespalten hatte, da hat der erste König dort den Kälberkult in Dan und Bethel errichtet. Und auch das war eine Vermischung mit der israelitischen Religion des einen wahren Gottes. Neutestamentlich möchte ich noch verweisen auf 1. Timotheus 6, Vers 20 bis 21. Dort spricht Paulus die Gnosis an. Das war eine der stärksten Religionsströmungen im ersten Jahrhundert, die sich auch ins Christentum hinein einschleichen konnte. Das war die Gefahr Nummer eins im ersten Jahrhundert. Und Paulus schreibt: O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Gnosis, Kenntnis oder Erkenntnis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Die Gnosis war eine Vermischung von griechischer Philosophie, Platonismus und so weiter mit dem Christentum. Und feierlich endet der 1. Timotheusbrief mit einer Warnung, sich wirklich ganz deutlich von der Gnosis zu distanzieren. Also das zum Thema Pluralismus im Hinduismus und dieser Exklusivismus in der Bibel. Nun, die drei Kennzeichen des Hinduismus. Wann ist jemand ein Hindu und wann nicht? Warum sind Buddhisten, die eigentlich so viel mit dem Hinduismus teilen, der Buddhismus ist ja viel später, 1000 Jahre später, nach der Entstehung des Hinduismus, entstanden aus dem Hinduismus heraus, und sie glauben viele, viele Dinge auch, die man im Hinduismus glaubt. Und trotzdem sind sie keine Hindus, die Buddhisten. Also erstens ist Voraussetzung das Bekenntnis zu den Veden. Das sind diese ältesten hinduistischen Schriften, die auf die Zeit um 1500 vor Christus zurückgehen, also etwa die Zeit von Mose. Zweitens Anerkennung des Kastenwesens. Das lehnt zum Beispiel der Buddhismus ab, so wie auch die Veden keine Autorität haben im Buddhismus. Das Kastenwesen wird im Buddhismus abgelehnt, aber um ein Hindu zu sein, muss man das Kastenwesen anerkennen. Das Kastenwesen ist eine nationale Geburtsgemeinschaft. Und zum Hinduismus kann man eigentlich gar nicht übertreten. Man muss in einer Kaste geboren sein, sonst ist man kein richtiger Hindu. Und als Hindu kann man die Kaste auch nie wechseln. Drittens, der Glaube an Dharma, das Weltgesetz, davon wird nachher noch mehr die Rede sein, an Karma, das Vergeltungsgesetz, und an Sansara, den Geburtenkreislauf. Diese Dinge werden auch im Buddhismus geglaubt. Aber das reicht noch nicht, um ein Hindu zu sein. Darum trennt man Buddhismus also von Hinduismus. Ich habe gesagt, man kann keine Dogmatik schreiben, kein Lehrgebäude des Hinduismus, aber man kann wenigstens sagen, diese drei Punkte sind essentiell, also wesentlich für den Hinduismus. Nun einige Gedanken dazu im Licht der Bibel. Gerade was der Glaube an Sansara, an den Geburtenkreislauf betrifft. Wenn der Mensch so die Welt betrachtet und darüber nachsinnt, dann merkt er irgendwie, alles läuft in einem Kreis ab. Das hat auch Salomo, dieser weiseste Mann aus dem Osten, so gesehen und betrachtet. Ich lese aus Prediger 1, Vers 4 bis 11. Und diese Überlegungen über diesen Kreislauf hat Salomo dazu geführt, dass er gesagt hat, Eitelkeit der Eitelkeiten oder totale Sinnlosigkeit, alles ist sinnlos und hohl. Prediger 1, Vers 4. Ein Geschlecht geht und ein Geschlecht kommt. Aber die Erde besteht ewiglich. Also diesen Wechsel der Generationen, während die Erde einfach da ist. Vers 5. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter und sie eilt ihrem Orte zu, wo sie aufgeht. Also wenn wir den Lauf der Sonne betrachten, es ist immer ein Kreislauf. Und wir wissen genau, am Abend geht sie im Westen unter und am nächsten Morgen kommt sie aus dem Osten wieder empor. Vers 6. Der Wind geht nach Süden und wendet sich nach Norden. Sich wendend und wendend geht er und zu seinen Wendungen kehrt der Wind zurück. Die moderne Meteorologie hat ja entdeckt im 20. Jahrhundert, dass es ein Windsystem gibt von Norden nach Süden, das effektiv als Kreislauf verläuft. Also von Europa bis Afrika und wieder zurück. Diesen Kreislauf beschreibt Salomon, er sagt, der Wind geht immer wieder zu seinen Wendungen zurück. Der Windkreislauf. Vers 7. Alle Flüsse gehen in das Meer und das Meer wird nicht voll. Vielleicht hat man auch schon gestaunt. Das Meer wird nie voll. Ja, Salomo erklärt den Wasserkreislauf vor 3000 Jahren. An den Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder. Ja, natürlich, das Wasser geht ins Meer. Dort gibt es eine unvorstellbare, gewaltige Verdunstung. Und dieses verdunstete Wasser kommt in Wolkenform wieder aufs Festland, regnet sich hier aus, haben wir gemerkt heute Morgen etwas davon. Das gleiche Wasser, das schon so unendlich viele Male im Meer war, das kommt wieder hierher, geht in unsere Flüsse und die gehen wieder ins Meer und das Meer wird nicht voll. Es ist einfach ein Kreislauf und immer dasselbe, so langweilig, ja. Und weiter sagt Salomo, Vers 8, alle Dinge mühen sich ab, niemand vermag es auszusprechen, das Auge wird des Sehens nicht satt und das Ohr nicht voll vom Hören. Das, was gewesen, ist das, was sein wird. Und das, was geschehen, ist das, was geschehen wird. Und es ist gar nichts Neues unter der Sonne. Gibt es ein Ding, von dem man sagt, siehe, das ist neu? Längst ist es gewesen in den Zeitaltern, die vor uns gewesen sind. Da gibt es junge Damen, die haben so hochgeknöpfte Stiefel, ist das schon wieder out. Aber das hat noch meine Großmutter gehabt, solche Schuhe. Aber wir haben nie gesagt, dass sie cool sei. Das war einfach unsere Großmutter. Wir hatten sie lieb. Also, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Vers 11, da ist kein Andenken an die Früheren und für die Nachfolgenden, die sein werden, für sie wird es auch kein Andenken bei denen geben, welche später sein werden. Es ist eine Tatsache, diese Kreisläufe im Leben und sie könnten zu einer gewissen philosophischen Verzweiflung führen. Und das führen sie auch bei vielen Menschen. Ferner, in Jakobus 3 wird ausdrücklich gesprochen über das Rad der Natur. 3 Vers 6. Im Grundtext steht das Rad der Natur. Es wird oft übersetzt mit der Lauf der Natur oder etwas Ähnliches. Das Rad der Natur wird ausdrücklich erwähnt in der Bibel. Nun, gewaltig ist Folgendes. In Hesekiel 1, da sah der Prophet eine Vision. Der Himmel war offen. Und er sah den Thronwagen Gottes, wie Cherubim, Engel, Gottes Thron tragen. Und dieser Thron hat Räder. Der Gott der Bibel ist kein statischer Gott, sondern ein dynamischer Gott, der handelt in der Geschichte. Nicht einfach passiv da ist, wie die hinduistischen Götter, sondern aktiv handelt, eingreift. Sein Thron hat sogar Räder. Die werden beschrieben in Hesekiel 1, Vers 15. Eben, ich werde hier ein bisschen breiter, weil das Raddenken, der Sansara-Glaube ganz entscheidend ist für den Hinduismus und auch für den Buddhismus. Hesekiel 1, Vers 15. Und ich sah die lebendigen Wesen, diese Cherubim, und siehe, da war ein Rad auf der Erde neben den lebendigen Wesen nach ihren vier Vorderseiten. Das Aussehen der Räder und ihre Arbeit war wie der Anblick eines Chrysolits. Und die vier hatten einerlei Gestalt. Und ihr Aussehen und ihre Arbeit war, wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten hin. Sie wandten sich nicht, wenn sie gingen. und ihre Felgen, sie waren hoch und furchtbar. Und ihre Felgen waren voll Augen ringsum bei den Vieren. Bis Vers 18. Also diese Räder spielen eine gewaltige Rolle in Verbindung mit dem Thron Gottes. Wichtig ist nun Folgendes. Diese Räder bewegen sich immer vorwärts, nie rückwärts. Der Thronwagen kann in alle Richtungen gehen, aber jede Richtung ist quasi Vorderseite, nicht ein Umdrehen. Nun, das Raddenken ist richtig. Aber es ist nicht ein Rad an Ort, ein sinnloses Zyklusverfahren an einem Ort, sondern diese Räder gehen vorwärts. Das heißt, Gott regiert diese Welt so, dass sie seinen Plänen und seinem Ziel immer näher kommen. Es gibt eine Vollendung der Geschichte. Man muss nur das Buch Offenbarung lesen. Offenbarung 21 mit einem neuen Himmel und einer neuen Erde und so weiter. Oder Offenbarung 20 mit dem tausendjährigen Friedensreich des Messias zuvor. Die Geschichte ist zwar so, dass es in Kreisen abläuft, Sonnenkreislauf, dann der Jahreskreislauf, der Jahreszeitenkreislauf und so weiter, aber es geht mit jedem Tag dem Ziel Gottes näher. Und da haben wir einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen hinduistischem Denken und biblischem Denken. Man kann sagen, typisch für das Denken in der Bibel ist ein geschichtliches Denken. Das finden wir im Hinduismus überhaupt nicht. Hinduismus ist ungeschichtlich, ahistorisch. Es geht nur um den Kreislauf an sich, aus dem man um jeden Preis ausbrechen sollte, denn der Kreislauf ist sinnlos. Aber wir haben in der Bibel das lineare, heilsgeschichtliche Denken. Also Kreislaufdenken kontra lineares Denken. Und das ist eigentlich für Europäer selbstverständlich. Jeder hat die Geschichte so gelernt in der Schule, dass sie von Zeitalter zu Zeitalter vorwärts schreitet, von Epoche zu Epoche. In der Schule haben wir nicht das Kreislaufdenken gelernt, sondern das Lineare. Aber woher haben die Geschichtslehrer dieses lineare Denken? Das kommt aus der Bibel. Dieses Geschichtsbewusstsein, das wir im Abendland entwickelt haben, das kommt aus der Bibel. Und es geht hin auf eine Vollendung. Also der Moment und der einzelne Tag ist im Licht der Bibel nicht sinnlos, sondern Bewegung hin auf die Vollendung. Jetzt kommen wir haben noch einige Minuten bis zur Pause, zu den Grundanschauungen des Hinduismus. Da sind zuerst zu nennen, es gibt heilige Schriften, die werden als heilsnotwendig betrachtet im Hinduismus. Das sind zunächst diese Veden, die ja zurückgehen auf die Zeit um 1500 vor Christus, auf Sanskrit, dieser altindischen, hochkomplexen Sprache, geschrieben. Im Sanskrit hat man 8 Fälle beim Nomen und es gibt hunderte von Verbalformen. Ganz großartige Sprache. Da findet man Opfergedichte, Rituale und so weiter. Spätere Schriften sind die sogenannten Brahmanas ab 1000 vor Christus. Man kann sie als Fortsetzung der Veden mit Ritualbeschreibungen und so weiter umschreiben. Später kommen die Upanishaden ab 800 vor Christus. Das sind nun sehr intellektualistische Bücher. Es geht hier um philosophische Spekulation. Und hier in den Upanishaden, da findet man die philosophischen Grundanschauungen des Hinduismus formuliert. Später kommt dann noch die Bhagavad Gita dazu, um 200 vor Christus. Ich komme darauf nochmals zurück, aber einfach so als Übersicht. Eine weitere Grundanschauung des Hinduismus ist die, die Religion wird betrachtet als eine ewige Religion ohne Anfang. Religion wird betrachtet als ein anfangsloser Prozess. Diese Religion ist nicht so nach dem Hindu nach dem Hindu-Denken nicht erst in diesem Zyklus der Welt entstanden, sondern die gab es auch schon in früheren Welten. Also ein anfangsloser Prozess, und darum hat man auch kein Interesse an einem Religionsstifter. Man spricht von keinem Religionsstifter des Hinduismus. Im Buddhismus schon, aber Buddhismus ist nicht Hinduismus, habe ich schon erklärt. Dann ein weiterer Grundbegriff, das ist Brahman. Das kann man dann auf Deutsch umschreiben mit kosmische Kraft, Urwirklichkeit, das höchste unpersönliche Absolute oder die Weltseele. Und es wird gelehrt, die Welt fließe immer wieder neu aus Brahman hervor. Es ist ein ewiger Kreislauf von Entstehen, Bestehen und Vergehen. Und unsere Welt heute, die sei nur einfach ein solcher Kreislauf, der einmal aus Brahman hervorgeflossen ist, jetzt besteht, aber sie wird wieder vergehen und in Brahman zurückkehren. Und später wird wieder eine neue Welt aus ihm herausfließen. Aber wichtig ist noch folgende Vorstellung. Die Welt geht zwar aus Brahman hervor, ist aber nicht Brahman. Sondern, und jetzt wieder ein Stichwort, sie ist Maya. Schein. Nur Schein und Trug. Also letztlich ist alles, was wir erleben und sehen, nach hinduistischer Auffassung, nur Schein und Trug. Es ist nicht Wirklichkeit. Wirklichkeit ist nur Brahman. Und das führt natürlich zu einer Verachtung der Natur, dessen, was wirklich da ist. Wie kann man mit dieser Ansicht Freude haben an Schweizer Bergen und an alten Flora? Und es gibt auch eine schöne Blume hier unten. Und so weiter. Welche Bedeutung kann die Liebe in der Ehe haben? Ja, ich meine, eigentlich ist es ja sowieso nur Schein, dass es meine Person gibt. Ja, also ich liebe meine Frau. Ja, was soll das? Meine Frau, das ist eigentlich nur Einbildung. Denn die Person an sich gibt es nicht. Es ist alles Maya, Scheinwelt. Das ist ein Problem in hinduistischen Ehen. Nun, das betrachtet im Licht der Bibel. Die Bibel sagt, Gott allein ist ewig. Jesaja 42, Vers 8 sagt der Herr, mein Name ist Yahweh, das heißt der Ewigseiende, Unwandelbare. Und meine Ehre gebe ich keinem anderen, auch nicht den geschnitzten Bildern. Das heißt also, es gibt nichts anderes, als das ewig ist, außer Gott selbst. Er ist der Schöpfung und die Schöpfung ist ganz klar von ihm geschieden. Die Natur ist nicht aus Gott herausgeflossen, sondern Gott hat sie erschaffen. Der erste Bibelvers, 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wir haben in der Schule gelernt, Satzteile auseinanderzunehmen. Da haben wir gelernt, dass in diesem Fall Gott ist das Subjekt. Die Himmel und die Erde ist Objekt. Also Subjekt und Objekt ist ganz eindeutig voneinander geschieden. Himmel und Erde ist nicht Gott und Gott ist nicht Himmel und Erde. Aber im Hinduismus wird das alles miteinander zusammengefügt. Objekt und Subjekt wird nicht unterschieden. Ganz wichtig ist der biblische Begriff dort für erschaffen, schuf Gott. Bara meint also mitnichten etwas, das herausfließt, sondern es meint etwas erschaffen, hinstellen, das es vorher noch nie gegeben hat. Das völlig neu ist. Und die Schöpfung ist Gottes sehr gutes Werk. Das heißt nämlich sechsmal und Gott sah, dass es gut war. Und beim siebten Mal, 1. Mose 1, Vers 31, sieht Gott, dass es sehr gut war. Das war erst nach der Erschaffung der Frau. Ja, das ist so. Dann wird die Schöpfung sehr gut. Die Bibel stellt sich somit positiv zu Materie, Körper, Ehe, Sexualität, in der Ehe natürlich. Und in der Gottheit selber unterscheidet die Bibel drei Personen in interaktiver Gemeinschaft. Also nicht wie Brahman ein ein unpersönliches Absolutes, sondern es gibt hier Gemeinschaft von Liebe zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es ist Zeit für Pause. Wir sind vor der Pause stecken geblieben bei den Grundanschauungen des Hinduismus. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Atman. Das bedeutet das Selbst. Der Hindu erklärt es als das Innerste, der innerste Kern des Menschen. Und wichtig ist nun die Behauptung, Atman ist gleich Brahman. Das heißt, das innerste Feuer gewissermaßen des Menschen, das ist mit Brahman identisch. Nur weiß das der Mensch nicht mehr und er empfindet es nicht mehr. Im Hinduismus ist es nun die Grundaufgabe, dass der Mensch die Übereinstimmung mit Brahman neu erkenne. Und das bedeutet, ungeschminkt gesagt, der Mensch sei göttlich. Er ist ein Teil Gottes, des unpersönlichen Brahman-Gottes. Und damit wird auch deutlich diese Grundauffassung, alles sei eins, eine Einheit. Und es geht also darum, dass der Mensch gewissermaßen seine Personhaftigkeit verliert und letztlich in Brahman aufgelöst aufgeht. Nun, im Licht der Bibel können wir darin erkennen die Lüge Satans. Denn als die Schlange vor dem Fall zu Eva kam, sagte sie, ihr werdet sein wie Gott. Und das war eigentlich der Auslöser, dass Eva bereit war zur Rebellion gegen Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Aber die Bibel zeigt uns, der einzelne Mensch ist erstens eine wirkliche Person. Das ist nicht die Personhaftigkeit ist nicht Einbildung nach der Bibel, sondern Wirklichkeit. Und diese Personhaftigkeit, die bleibt für alle Ewigkeit. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Also die Liebe Gottes bezieht sich auf mein persönliches Ich. Und in Matthäus 8, Vers 11 erklärt der Herr Jesus, wie in dem Reich der Himmel, im zukünftigen tausendjährigen Friedensreich, da werden Abraham und Jakob kommen und sie werden mit den Menschen im Friedensreich hier auf Erden zusammen essen. Das heißt, die Personen Abraham, Isaak und Jakob, die sind nicht mit dem Tod irgendwie aufgelöst worden, sondern in der Auferstehung kommen sie wieder und sind erkennbar als Abraham, Isaak und Jakob. Die Personhaftigkeit ist bleibend. Im Hinduismus hingegen haben wir die Leugnung des Menschen als Einheit von Geist, Seele und Körper. Aber gerade das ist eine wichtige Grundlehre über den Menschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagt Paulus, euer ganzer Geist, Seele und Leib soll von Gott bewahrt werden. Jeder Aspekt des Menschseins ist vor Gott wichtig. Und nun sehen wir, im Hinduismus ist zum Beispiel der Körper letztlich verachtet. Denn gerade im Wiedergeburtsdenken, im Reinkarnationsdenken, da geht es gewissermaßen darum, der innerste Kern des Menschen, der schlüpft weg und der kann in irgendeinen anderen Körper schlüpfen in einem nächsten Leben. Er geht nicht zurück in seinen ursprünglichen Körper. Das ist letztlich Verachtung des Körpers. Und müssen wir sagen, das ist diametral der biblischen Lehre entgegengesetzt, wo der Mensch erschaffen worden ist, von Gott in seinem Bild, aber als Einheit von Geist, Seele und Körper. Ich habe schon verschiedentlich hingewiesen auf die Gnosis, der größte Angriff im ersten Jahrhundert auf das Christentum, von innen her. Die Gnosis hat aus dem Platonismus genau auch diesen Gedanken der Körper- und Materieverachtung übernommen. Die Gnosis hat sogar gelehrt, dass die Materie, die Welt, die wir sehen, die ist von einem bösen Gegengott erschaffen worden. Also alles Körperliche ist letztlich etwas Negatives und Schlechtes. Der Mensch muss mit Übungen sich hinaufarbeiten und das Geistige, das Oberste erlangen und letztlich das Körperliche abstreifen. Und dadurch, weil die Gnosis in die Kirche hineingekommen ist, dadurch ist dann auch die Körperverachtung und die Eheverachtung und damit die Sexualitätsverachtung ins Christentum hineingekommen. Das kam aber ganz eindeutig von außen her über das griechische Heidentum hinein. Und zwischen Hinduismus und griechischem Denken bestehen sehr viele Übereinstimmungen in der Philosophie. Zum Beispiel das Reinkarnationsdenken, das findet man auch bei den alten Griechen. Da muss man gar nicht erst nach Indien gehen. Und übrigens, für Schweizer noch näher, die Kelten glaubten auch an die Reinkarnation. Und die Helvetier, das waren Kelten, nicht Germanen, Kelten. Die haben das Denken auch gehabt. Aber letztlich ist das eine Verachtung des Körpers. Es wird nicht geglaubt an Auferstehung, wo der Körper, den mir Gott gegeben hat, der wird in der Auferstehung wiederkommen. Von Gott vollkommen gemacht, umgewandelt, aber es ist essentiell der gleiche Körper. Im Wesen der gleiche Körper. Der Herr Jesus ist gestorben, sein Körper wurde ins Grab gelegt und dieser Körper ist am dritten Tag auferstanden. Es wird nirgends gesagt, seine Seele sei auferstanden. Er hat seinen Geist in die Hände des Vaters befohlen, als er am Kreuz gestorben ist. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Aber am dritten Tag ist nicht der Geist auferstanden, sondern der Körper ist aufgestanden. Denn der ist ja gelegen. Er ist auferstanden mit Geist, mit seinem menschlichen Geist und seiner menschlichen Seele verbunden worden. Das ist der auferstandene Christus. Als er Lukas 24 den Jüngern erschien, sie meinten, ein Gespenst zu sehen, sagt er, rührt mich an und seht, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, das ich habe. Also ganz wesentlich die Auferstehung des Körpers, weil für Gott der Körper wichtig ist. Ich habe jetzt das mehr betont, weil gerade immer wieder im Christentum Körperfeindlichkeit vorgeworfen wird. Aber alles, jeder Aspekt ist für Gott wichtig. Darum nicht ein Schlüpfen von einem Körper in den anderen, sondern den Körper, den Gott uns gegeben hat, das gehört zu unserem Wesen. Und noch etwas, in Johannes 19 wird sogar von dem Körper des Herrn, als sein Geist und seine Seele schon im Paradies war, wird gesagt, dass Jesus im Grab lag. Johannes 19, Vers 42. Dorthin nun, in diese neue Gruft, dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. Wir würden sagen, ja, aber da muss man sagen, legten sie den Körper von Jesus. Aber der Text sagt, legten sie Jesus. Das heißt also, der Körper gehört so essentiell, so wesenhaft zur Persönlichkeit, dass gesagt werden kann, Jesus lag im Grab. Also war Agam nur sein Körper dort. Also das sage ich so, um den Kontrast deutlicher zu machen. Ein neuer Begriff, Dharma, das Weltgesetz. Unter diesem Weltgesetz versteht man nun abgeleitet alle Ordnungen, Pflichten, Fähigkeiten, Einteilung in Klassen und damit auch Einteilung in Kasten. Das kommt von diesem Glauben an ein eisernes Weltgesetz, das alles irgendwie so festlegt. Wir werden aber sehen, das führt nur zum Teil zu einem Fatalismus, zu einem frustrierten Schicksalsglauben, weil im Hinduismus ja dann die Möglichkeit aufgezeigt wird von Selbsterlösung. Und durch die Erlösung soll das Dharma, das Weltgesetz, sogar überwunden werden. Das sehen wir dann noch. Ein weiterer wichtiger Begriff ist der Begriff der Kaste. Und im Sanskrit heißt das Varna, das bedeutet Farbe. Das kommt natürlich von der Körperfarbe her. In Indien gilt, je heller die Haut, desto besser. Aber das kommt ja von dieser ganzen Urgeschichte mit Aryan und Urbewohnern. Die helläutigen Arier, das waren gewissermaßen die herrschende Schicht und darum wurde das Weiße, das Helle, als das Beste angesehen. Das ist nun nicht genau das Gleiche in Europa im Moment, aber man erlebt das überall, auch zum Beispiel in Tadschikistan, Zentralasien, die Leute, je heller sie sind, desto besser. Und sie verachten alle, die dunkelhäutig sind. Also daher dieser Name. Und schon in den Veden, in diesen ältesten Schriften, gibt es die Einteilung in vier Hauptkasten. Erstens die Brahmanen, das ist der Lehrstand, das sind Priester und hinduistische Philosophen. Zweitens der Stand der Kshatriyas, das ist der Wehrstand, dazu gehören alle, die in der Armee tätig sind. Dann gibt es drittens den Stand der Vaishyas, das ist der Nährstand, da gehören die Industriellen dazu, die höheren Berufe. Dann kommt die Kaste der Shudras, das sind die unteren Berufe. Und außerhalb dieser vier Kasten gibt es dann noch die Pariyas, das sind die Kastenlosen. Wir haben bereits gesehen, anhand der Kasten kann man ablesen, welchen sozialen Stand und welchen Berufsstand jemand hat. Also man kann in Indien nicht irgendeinen Beruf lernen, der einem gefällt, weil man die Fähigkeit dazu hat. Sondern es hängt davon ab, in welcher Kaste man geboren worden ist. Und wenn man zu den Pariyas gehört, zu den Kastenlosen, dazu gehören etwa 10% in der Gesellschaft in Indien, dann gehört man zu den Unberührbaren, von denen man sagt, selbst ihr Schatten verunreinigt. Und sie können nur Straßenwischer und WC-Reiniger werden. Sie werden als Nicht-Hindus angeschaut, als der Abschaum der Menschheit. Nun gibt es nebst diesen Hauptkasten viele Unterkasten. Heute unterscheidet man etwa 3000 Kasten. Und jede Kaste gibt so gewissermaßen einen sozialen Stand, ein soziales Gefüge, eine soziale Sicherheit. Jede Kaste hat auch ihre ganz besonderen Essgewohnheiten. Das ist also alles bis ins Detail sehr genau geregelt. Im Licht der Bibel möchte ich lesen aus 1. Samuel 2, aus dem Gebet von Hanna. Da heißt es, der Ewige macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht auch. Er hebt aus dem Staube empor den Geringen, aus dem Kote erhöht er den Armen, um sie sitzen zu lassen bei den Edlen. Und den Thron der Ehre gibt er ihnen als Erbteil. Also von der Bibel her sind die sozialen Klassen absolut durchlässig in Gottes Augen. Gott kann den Menschen aus der untersten Klasse nehmen und er kann ihm den höchsten Platz geben. Weiter habe ich verwiesen auf Daniel 2, Vers 21, wo es steht, dass Gott auch Könige von ihrem Thron verstößt. Ein eindrückliches Beispiel, Daniel 4, wo Nebukadnezar wegen seines Hochmuts verstoßen wurde und er wurde wahnsinnig. Eine Krankheit, die man heute in der Psychologie als Boanthropie beschreiben würde. Also ein Phänomen, das man kennt in der Psychiatrie. Wurde wahnsinnig und wurde ausgestoßen von seinem höchsten Platz, den er hatte. Also, das ist Gottes Souveränität, die geht durch alle Klassen hindurch, ohne Schranken. Nächster Punkt, dass der Glaube an Karma, das Vergeltungsgesetz. Es wird gesprochen über gutes und schlechtes Karma. Karma heißt eigentlich auf Sanskrit Tat. Es bedeutet also die Tat an sich, die der Mensch tut, und dann gleichzeitig auch die Vergeltung für diese Tat oder Taten. Also je nachdem, wie der Mensch lebt, hat er ein gutes oder ein schlechtes Karma. Das führt zu einem Schicksalsglauben, zu einem Fatalismus, allerdings eingeschränkt, wie ich das bereits erklärt habe. Und das gibt den Menschen im Hinduismus die Erklärung für arm und reich, gesund, krank und so weiter. Aber letztlich eben, wenn man arm ist, man ist einfach arm in diesem Leben, da gibt es nichts zu ändern. In diesem Leben. Fürs nächste Leben kann man etwas anderes erwarten. Wenn ein Mensch krank ist, dann ist das einfach sein Schicksal jetzt. Und es ist, weil er früher gesündigt hat oder weil er böse gelebt hat in einem früheren Leben. Und mit dem Karma-Glauben hängt nun eben der Glaube an die Seelenwanderung und der Reinkarnation eng zusammen. Im Licht der Bibel, Hebräer 9, 27 lehrt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Das ist ein Zahlwort, nicht? Einmal zu sterben. Einmal zu sterben. Und das bedeutet weiter, unser Schicksal ist in Gottes Hand und hängt nicht von einem früheren Leben ab. Johannes 9, 1 bis 3. Und als er, Jesus, vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagten, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, sondern auf dass die Werke Gottes an ihm geoffenbart würden. Zunächst eine Klärung zur Stelle. Die Jünger damals glaubten nicht an Reinkarnation. Das Denken ist dem Judentum völlig fremd. Aber es gab eine rabbinische Lehre, die sagt Folgendes. Der Mensch im Mutterleib, vorgeburtlich, hat in sich einen Drang zum Bösen und einen Drang zum Guten. Jetzer Tov, Jetzer Ra, so sagen die Rabbiner. Nun, wenn in einem Embryo, einem noch nicht geborenen Menschen, der Jetzer Ra, die Neigung zum Bösen, überwiegt, dann wird er behindert geboren. Das haben sie nicht aus der Bibel gelernt, sondern das ist Philosophie. Aber die Jünger haben das gekannt und darum die Frage bei diesem Blindgeborenen, wer hat gesündigt? Waren seine Eltern so oder hat er als Baby im Mutterleib einen so bösen, besonders bösen Drang gehabt? Und der Herr sagt, weder noch. Nun, aber können wir diese Stelle trotzdem brauchen, wenn es schon nicht um das vorgeburtliche Leben geht, von dem das Schicksal abhängt, noch viel weniger um das Leben in einem früheren Leben. Ich habe weiter verwiesen auf Psalm 31, Vers 16, wo der Psalmist sagt, meine Zeiten oder mein Schicksal ist in deiner Hand. Das haben wir auch gesungen am Anfang. Meine Zeiten sind in deiner Hand. Römer 8, Vers 29 bis 30 zeigt uns, wir sind nicht irgendwie einem unpersönlichen Schicksal anvertraut, sondern Gegenstände des Ratschlusses des ewigen Gottes. 8, Vers 29. Denn, ich lese ab Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, die hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Kein blindes Schicksal, sondern Gottes Plan, Gottes Vorkenntnis, Gottes Vorbestimmung. Das sind Dinge, die den Menschen ruhig, dankbar und zuversichtlich machen dürfen. Ein weiterer Begriff, ganz zentral im Hinduismus, Moksha. Das bedeutet Ausbruch. Eben Ausbruch aus dem sinnlosen Sansara, Kreislauf. Moksha umschreibt die Erlösungslehre. Und zwar ist das so verstanden, Moksha ist die Selbstbesinnung auf den Atman als einen Teil Brahmans. Das ist die Grundauffassung für Erlösung im Hinduismus. Und weiter wird gelehrt, nur Atman, also dieser innerste Kern, göttliche Kern des Menschen, kann erlöst werden. Alles andere ist sowieso nicht wichtig. Und die Erlösung besteht darin, dass Atman im Menschen freigesetzt wird, ohne sich wieder zu verkörpern. Denn eben der Körper ist letztlich nur ein Hindernis, ein Gefängnis, so wie das auch schon die alten Griechen kannten, diese Gedanken. Und Erlösung bedeutet dann letztlich Auflösung in ein kosmisches Sein, in ein unpersönliches kosmisches Sein, Vereinigung mit dem unpersönlichen Brahman. Und der Tod selber ist nur ein Durchgangsstadium. Und es gibt auch keine ewige Verdammnis. Nun kennt der Hinduismus drei klassische Erlösungswege. Die sehen ganz verschieden aus, aber jeder kann wählen, was er will, was ihm besser zusagt. Das hängt wieder mit diesem Angebot an. Es gibt nicht einen Weg, sondern jeder muss irgendwie den Weg, der für ihn gut ist, erkennen. Der erste Weg ist Karma Marga. Und darunter versteht man Erlösung durch Opferwerke und Rezitation von wortmagischen Gedichten. Dafür sind die Veden ganz wichtig, denn die geben genau an, welche Gedichte rezitiert werden müssen, von wem. Und es ist auch ganz entscheidend dann, wie es rezitiert wird. Wenn nur irgendein Fehler gemacht wird, dann wird die Wortmagie wirkungslos. Also ist auch der Glaube irgendwie, dass heilige Wörter etwas verändern und Erlösung bewirken. Dann der zweite Weg, Jhana Marga. Erlösung durch höhere esoterische Erkenntnis. Für diesen Weg, also da muss man ein bisschen intellektuell veranlagt sein, da sind wichtig die Upanishaden. Dort sind die Grundlagen für eben diese Erkenntniserlösung. Dahin gehört auch Yoga und Meditation, und zwar über 4 Stufen. Der Mensch trainiert, dass er 4 Stufen durchlaufen kann. Die erste Stufe in dieser Erlösungslehre ist die äußere Erkenntnis. Und da gehört dann auch das Bewusstwerden des Körpers. Nun ist das nicht bekannt so von den Schulen und so weiter, Entspannungsübungen, da geht es immer darum, das Körperbewusstsein entwickeln. Ja, das ist die erste Basis in der hinduistischen Erlösungslehre. Das kommt von daher. Und letztlich hat das auch gar nichts damit zu tun, dass für die Leute irgendwie der Körper so wichtig wäre. Denn letztlich ist er ja, wenn man wirklich die Theorie dahinter anschaut, ist gar nicht der Körper wichtig. Ein wirkliches Wertschätzen des Körpers, des Geistes und der Seele findet man nur in der Bibel. Es gibt keine Religion, wo wirklich das Wesen des Menschen dermaßen Wert und Bedeutung hat wie im Evangelium. Das ist ganz eindrücklich. Keine Religion hat das Problem, wer ist der Mensch, wirklich beantworten und lösen können. Also das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann ein Absinken ins Unterbewusste, also ein Konzentrieren in sich selbst hinein und in Absinken da hinein. Ein noch tieferes Absinken wird dann beschrieben als drittens Glückszustand im tiefen Bewusstsein. Aber es ist noch nicht die tiefste Stufe, denn noch in diesem Zustand, in diesem bereits ekstatischen Zustand, empfindet der Hindu einen Unterschied zwischen sich und Brahman. Und die vierte Stufe ist dann die totale Ekstase im kosmischen Bewusstsein, wo die Ekstase so tief ist, dass der Mensch keinen Unterschied mehr empfindet zwischen sich und Brahman. Und dann muss er aus dieser höchsten Ekstase wieder stufenweise ins Leben zurückkehren. Es gibt einzelne Hindus, die bleiben in diesem letzten Zustand. Zum Beispiel der Vater von Rabindranath Maharaj, der das Buch geschrieben hat, Der Tod eines Guru. Er war ja selber Guru, ist angebetet worden, hat sich selber auch im Spiegel angebetet. Obwohl er, das interessant, im Buch schreibt, er hat noch nie mit Christen Kontakt gehabt, aber als er sich so im Spiegel angebetet hat, hat er genau gewusst, Rabbi, du lügst, du bist nicht Gott, du bist nur ein Geschöpf. Das hat er also im tiefsten seiner Seele hatte das gewusst. Nun eben, Rabbi Nathan Maharaj schreibt, sein Vater war so ein außergewöhnlicher Heiliger im Hinduismus, der diesen Zustand erreicht hat, dauernd. Und er konnte nichts mehr selber machen. Seine Mutter, also die Frau, hat ihn baden müssen, waschen müssen, ernähren müssen. Der ist einfach ewig weg gewesen. Aber eben, wenn ja alles nur Maya ist, Einbildung, was soll man sich mit dieser Einbildung noch weiter abgeben? Das ist dieser Gedanke, ist also letztlich führt zur totalen Negierung, Verleugnung der Realität um uns herum. Und all das Schöne im Leben. Und gerade das Buch des Predigers ist so interessant, weil dort diese Lösungen gebracht werden. Salomo kommt dazu und sagt, es ist wirklich etwas Schönes, essen und zu trinken und sich zu freuen. Aber nur dann, wenn ich es als Geschenk aus der Hand Gottes nehme. Denn Essen und Trinken ohne Beziehung und Dankbarkeit zum Schöpfer, der das gibt, führt das auch zum Exzess, zum Übertreiben. Und letztlich ist es eigentlich nur ein Fressen und Saufen. Aber wenn es wirklich aus der Hand Gottes genommen wird, all die natürlichen Dinge, dann lehrt uns der Prediger, dann kann der Mensch sich wirklich an diesen irdischen Dingen freuen. Und er braucht die irdischen Dinge nicht zu verachten. Denn geistliches Leben ist gerade, dass wir Gott und seine Autorität, seine Liebe und seine Herrlichkeit in die alltäglichen Dinge unseres Lebens hineinnehmen. Ja, und der dritte Erlösungsweg nennt man Bhakti Marga. Bhakti Marga. Erlösung durch leidenschaftliche Hingabe an irgendeinen Gott. Für diesen Weg ist die Bhagavad Gita entscheidend wichtig. Dies ist der Erlösungsweg der breiten Masse. Die ersten zwei, die sind für die meisten Menschen zu kompliziert. Aber der zweite wird betrachtet als der wirksamste. Also da wird erwartet, dass es eventuell war, wenn man diesen Weg geht. Das ist der Erlösungsweg der breiten Masse, Bhakti Marga. Durch leidenschaftliches Anhängen an einen Gott soll das Gefühl der Einheit mit diesem Gott entstehen. Und jetzt versteht man die Hare Krishna-Bewegung. Warum die auf der Straße herumgehen und tausende Mal immer dieses Hare Krishna rezitieren, bis sie weg sind mit diesen Mantras. Das ist das Ziel, quasi mit Hare Krishna, mit Krishna sich zu vereinigen. Und das führt letztlich zur Vereinigung mit Brahman. Nun, im Licht der Bibel, Römer 3, Vers 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist das Ergebnis aus 1500 Jahre Gesetz für Israel. Israel hat am Sinai die Tora bekommen, die 10 Gebote und hunderte weitere. Und sie sollten tun, was Gott will. Und Israel hat gemerkt, wir sind gar nicht fähig. Kein Mensch kann Gottes Anforderungen erfüllen. Wir sind Sünder vor Gott. Denn niemand, wir haben all diesen Drang zum Bösen in uns. Und wir tun es auch. Darum, es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt, ob Juden oder Nichtjuden. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt kommt das Evangelium, Vers 24. Und werden umsonst, also gratis, gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl durch den Glauben an sein Blut. Also nicht Erlösung, Selbsterlösung von unten nach oben, sondern Erlösung von oben nach unten, indem Gott zu uns gekommen ist, um die Kluft zu überbrücken, die wir nicht überbrücken konnten. Darum also der Gegensatz, fundamental, der Hinduismus versucht durch eigene Anstrengung sich zu erlösen. Und im Evangelium, wir sind unfähig. Wir brauchen 100% Gottes Gnade. Wir haben schon gesprochen über die Gnosis und diese Stelle 1. Timotheus 6, 20-21. Auch da finden wir ja diesen betrügerischen Erlösungsweg der Gnostiker, die meinten, mit höherer Erkenntnis können sie sich weiter zu Gott hinauf arbeiten. Aber letztlich ist das die Lüge Satans aus Eden. Satan hat gesagt, ihr werdet sein wie Gott, aber dann auch, ihr werdet erkennen, wie Gott erkennt. Und das war so schmackhaft für Eva. Die Schlange sagt, ihr werdet erkennen wie Gott, höhere Erkenntnis, übermenschliche Erkenntnis, das ist esoterische Erkenntnis. Und darum ist ja interessant, dass die Schlange überhaupt im Hinduismus oft eine große Rolle spielt. Ja, aber die Schlange war es in Eden, die gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott, ihr werdet erkennen, wie Gott erkennt. Ja, da kommt noch eine Frage.
Also, ich hätte noch zwei Fragen. Die erste:
Am einfachsten wird man erlöst aus den obersten Kasten. Natürlich. Und das sind auch die, dort sind ja auch die Brahmanen. Die haben die besten Chancen, weil sie auch nach dem Hinduismus die wirkungsvollsten Erlösungswege gehen können. Und dann gibt es allerdings noch außerhalb der Kasten darüber zum Beispiel die Sadhu. Die sind kastenlos, aber die stehen über den Brahmanen. Das sind quasi die allerhöchsten Heiligen im Hinduismus. Und je höher man da ist, hat man auch die größten Chancen.
Aber aus der untersten könnte niemand erlöst werden.
Ja, wie gesagt, wenn jemand den zweiten Erlösungsweg geht, da hat er die größten Chancen. So. Aber natürlich, je höher man ist, da hat man schon nach Ihrer Auffassung schon die besten Erlösungsvoraussetzungen, ja. Und die zweite Frage war noch?
Ob man im Katholizismus, da gibt es ja auch Exerzitien.
Ja, ja. Ja, sehr. Die Exerzitien, besonders auch was die Jesuiten gelehrt haben, das geht ja letztlich bis in die Ekstase auch. Es sind genau die gleichen Techniken, die sind ins Christentum hineingekommen und aber christlich bemäntelt worden. Auch die Wege der Mystiker im Allgemeinen, das geht alles in die gleiche Richtung. Und die haben erstaunlich gleiche Techniken, die sie anwenden. Oder auch in der griechisch-orthodoxen Kirche, da gibt es auch die Hesychasten. Das ist auch ein mystischer Weg mit Nabelbeschauung und so weiter. Die haben genau gleiche Techniken, wie man sie im Hinduismus findet. Aber es ist dann griechisch-orthodoxe Frömmigkeit. Gut, weiter. Im Neuen Testament finden wir 14 Mal den Aufruf zum Wachen. Ich habe zum Beispiel hingesetzt Matthäus 26, Vers 41. Wachet, damit ihr nicht in Anfechtung kommt. Wachen. Das ist genau das Gegenteil von Ekstase. Also das volle Bewusstsein muss da sein. 11 Mal wird im Neuen Testament aufgerufen zu Nüchternheit. Zum Beispiel 2 Timotheus 4, Vers 4. Du aber sei nüchtern in allem. Das griechische Wort Nepho dort wird erklärt im Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer. Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Das erschreckt einen natürlich. Wie viel im Prinzip Hinduistisches finden wir sogar in der evangelikalen Welt? Abwesenheit von jeglicher geistigen und seelischen Trunkenheit, Exaltiertheit, Verwirrnis. Der Heilige Geist ist nach dem Neuen Testament ein Geist der Selbstbeherrschung, des gesunden Denkens, der Besonnenheit. In 2. Timotheus 1, Vers 7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Besonnenheit, das ist nun das Wort Sophronimos. Das bedeutet Selbstbeherrschung, gesundes Denken, Besonnenheit. Der Heilige Geist führt immer zur Selbstbeherrschung. Nie, dass der Mensch die Kontrolle über sich selber verliert oder irgendetwas tut oder sagt, das er nicht versteht. Das ist nie der Heilige Geist. Das kennen wir aus dem Hinduismus, aber nicht nach neutestamentlicher Lehre. Weiter ist zu sagen, was die hinduistischen Opfer anbetrifft, können wir das im Licht des Neuen Testamentes als eine Perversion der auf Christus hinweisenden Opfer aus 1. Mose 3 bis 9 erkennen. Woher kommt das Opferdenken? Ja, Noah hat doch geopfert nach der Sintflut. Aber diese Opfer von Noah sollten hinweisen auf das kommende Erlösungsopfer Jesu Christi. Und auch die Opfer schon früher, bis zurück zu Abel, sie sollten alle hinweisen auf Christus und seine Erlösung, die von oben herkommt, ohne Leistung unsererseits. Aber nicht nur im Hinduismus, in allen möglichen Religionen der Welt finden wir den Opferkult. Die haben also gewisse Elemente noch von dem Urglauben an den einen Gott von Noah her, aber das wurde dann gedreht, das heißt ja Perversion, Verdrehung. Nun ein Wort zu den Göttern im Hinduismus. Da wird gesagt, da wird gerechnet mit Millionen von Göttern und Göttinnen, die alle selber auch sterblich sind. Es gibt im Hinduismus 3 Spitzengötter, die verheiratet sind. Brahma, der repräsentiert die Entfaltung. Vishnu repräsentiert die Erhaltung. Und Shiva, den Niedergang. Ich habe ja erklärt, die Weltvorstellung, die immer aus diesen 3 Perioden besteht. Und dann wieder als Kreis sich schließt. Diese 3 Hauptgötter werden oft als Dreiergruppe dargestellt. Die hinduistische Lehre besagt, von Zeit zu Zeit treten die Götter aus der Passivität heraus und erscheinen unter den Menschen. Zum Beispiel, Vishnu nimmt Menschengestalt an. Um 3001 vor Christus sei Vishnu in der Gestalt des Krishna gestorben. Und die Vorstellung der Götter ist die, durch die Götter soll den Menschen Brahman, das unpersönliche Absolute, besser verständlich werden. Nun, im Licht der Bibel, da haben wir ja bereits Römer 1, Vers 18 und folgende gelesen, wie das Neue Testament beleuchtet, woher kommt die Religiosität des Menschen. Eine Abwendung von dem einen Gott. Und es wird ausdrücklich gesagt, sie haben das, was sie von Gott wussten, das haben sie verdreht. Und darum überrascht es nicht, dass man diese Andeutung auf eine Trinität findet im Hinduismus. Aber es ist eine Verdrehung dessen, was man wusste, bereits über das Wesen des einen Gottes. Und auch die Vorstellung, dass die Götter unter den Menschen erscheinen, in Menschengestalt, ist letztlich auch eine Perversion des zentralen Erlösungsweges des Evangeliums, dass Gott wirklicher Mensch werden musste, um als Mensch, als Opfer zu sterben für die Befreiung. Also das überrascht nicht, man könnte noch viele, viele Details in allen möglichen Religionen zeigen, wo man Parallelen entdeckt zum Evangelium, aber die pervertiert sind. Dann noch ein Wort zu den Götternbildern als solches. Götter werden im Hinduismus nach ganz genauen Vorgaben dargestellt. Es wird gelehrt, die Gottheit sei nur im Bild anwesend, wenn diese mit einem rituellen Akt verehrt wird. Und dieser rituelle Akt muss ganz genau stimmen, sonst sind die Götter nicht da im Götzenbild gegenwärtig. Die Götterbilder werden angeschaut als Hilfen für die Meditation. Natürlich sieht man unter diesem Aspekt der ganze Ikonenkult in der orthodoxen, griechisch-orthodoxen Kirche und der Kult in der katholischen Kirche mit all diesen Bildern sieht man dann direkt auf diesem Hintergrund. Es geht letztlich genau um das Gleiche. Auch dieser Glaube, dass sich Maria plötzlich in gewissen Statuen vergegenwärtigt, zu gewissen Zeiten. Und in der griechisch-orthodoxen Kirche hat man eine spekulative Philosophie entwickelt über die Ikonen und wie die Ikonen wirken und warum die Ikonen biblisch sein sollen. Das glaubt man fast nicht. Wenn man also griechisch-orthodoxe Dogmatik studiert, wie ausgeklügelt die da mit Begriffen und Wörtern philosophisch drehen und machen, bis sie der Allgemeinheit das Gefühl vermitteln, das ist alles biblisch und Gott gewollt. Es ist unglaublich, unglaublich. Aber im Licht der Bibel ist das der klare Verstoß gegen das zweite Gebot. Das erste Gebot haben wir schon gesehen. Keine anderen Götter. Aber das zweite Gebot, fundamentale Gebot der Tora, 20 Vers 4, du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Ewige, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und am vierten Glied, der, die mich hassen. Und der Güte erweist auf Tausende hin, an denen, die mich lieben und meine Gebote beobachten. Interessanterweise ist dies in der katholischen Katechetik, hat man die Zählung der 10 Gebote geändert. Nicht in der katholischen Bibel, da steht es noch genau gleich, aber in der Katechetik ist das zweite Gebot weggelassen. Man hat aber, ich glaube, das 10. Gebot hat man dann aufgeteilt in 2 Gebote, dann gibt es wieder 10 und niemand merkt es. Das zweite Gebot ist weggelassen, das Verbot des Bildermachens zu religiösen Anbetungszwecken, Verehrungszwecken. Aber wir haben genau das Gleiche. Und letztlich zeigt das, all diese Tendenzen, diese Richtungen, die sind nicht in einer bestimmten Menschengruppe drin. Arier und indische Urbewohner, sondern die stecken in uns Menschen überhaupt. Wo sie auch sind. Dieses Bestreben, sich selber erlösen zu wollen, dieses Bestreben, Götterbilder zu haben oder neben dem einen Gott andere Götter hinzustellen, das steckt in uns Menschen und ist letztlich eigentlich ein Ausdruck unserer Perversion, der Perversion des Herzens schlechthin. Zum Menschenbild abschließend. Im Hinduismus wird gesagt, wie wir das schon gesehen haben, der Mensch sei göttlich, aber weiter und könne wesenhaft nicht böse sein. Und wenn man das nach dem Holocaust immer noch behaupten will, der Mensch könne wesenhaft nicht böse sein. Es wird erklärt, das Böse sei Maya. Eben Unwirklichkeit. Oder heute würden wir sagen, das ist virtuelle Realität. Ja, ja, das ist interessant, der Ausdruck der virtuellen Realität, der immer mehr Bedeutung bekommt. Letztlich ist das genau philosophisch auf der gleichen Ebene wie der Hinduismus, wo man sich in eine virtuelle Realität hineinbegibt und dort so das alltägliche Glück erlebt oder zu erleben glaubt. Also das Böse sei Maya, es stehe außerhalb der Atman-Brahman-Wirklichkeit. Und einer der ganz großen hinduistischen Philosophen, Vivekananda, 1862 bis 1902, hat gesagt in einem Vortrag im Westen, es ist die größte Sünde, einen Menschen einen Sünder zu nennen. Ein innerer Widerspruch, aber das stört ja nicht. Es ist die größte Sünde, einen Menschen einen Sünder zu nennen. Und darum auch die Grundaussage, der Mensch könne sich selbst erlösen. Aber das passt uns ja. Eben, dass man irgendwelche Dinge tun kann oder man kann irgendwelche Sakramente nehmen, Taufe oder Messe, in der Messe. Dadurch könnte der Mensch irgendwie die Erlösung sich noch wenigstens zum Teil selber aneignen. Das ist nichts anderes als aus der gleichen Quelle der Schlange. Und wir haben bereits gelesen, Römer 3, Vers 23, es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott hat von seiner Seite den Weg zu uns gemacht. Nun, wenn man so die Grundbegriffe des Hinduismus vor sich hat, dann hilft das, denke ich, einiges so an neuen Denkströmungen philosophisch einordnen zu können. Und wenn man mit Menschen um uns herum spricht, dass man ihnen dann die Hintergründe zeigen kann. Ja, du, du bist so offen für Hinduismus und für solches. Aber weißt du, was das letztlich bedeutet? Dann musst du konsequent sein. Dann ist alles Maya. Also letztlich musst du alles Schöne im Leben musst du leugnen. Und letztlich musst du sagen, was Hitler gemacht hat, das war ja nur virtuelle Realität. Und wenn jemand so umgeht mit dem, was mit 6,5 Millionen Juden geschehen ist, und mit über 50 Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen ist, dann damit will ich nichts zu tun haben. Das Böse ist eine Realität, aber nicht nur in einigen Menschen, die sich als ganz besonders böse erwiesen haben, sondern es steckt in unseren Herzen. Und wer sagt, ja gut, Hitler, ja, dem haben wir nichts zu tun. Aber was ist dann mit der ganzen Abtreibung? In der Schweiz jedes Jahr 60.000 Menschen werden abgetrieben. Das Herz des Menschen ist von Grund auf böse. Und wir können uns nicht selber erlösen. Das 20. Jahrhundert, nach 500 Jahren Humanismus, wo der Mensch sich durch Bildung und so immer besser machen wollte und auch durch Kunst. Beethoven hat ja auch geglaubt, dass man durch Musik den Menschen edler machen kann. Selbsterlösung durch Musik. Das war eine Idee, warum es wichtig war, Sinfonien zu komponieren. Aber nach 500 Jahren so edler europäischer Bildung, was ist geschehen? Zwei Weltkriege. Ich habe gesagt, der zweite hat über 50 Millionen Menschen weggerafft. Und was hat der Bolschewismus gebracht im 20. Jahrhundert? 100 Millionen Tote. Und dann sagen, das Böse sei Maya. Nein. Aber der Mensch ist erlösungsbedürftig. Und es geht nur durch den Weg, den Jesus Christus in seiner Menschwerdung und in seinem Sterben und Auferstehen gegangen ist. Und eben durch ein ganz persönlich klares Schuldbekenntnis Gott gegenüber. Wie Paulus sagt, jetzt hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen und er gebietet allen Menschen an allen Orten Buße zu tun. Also zu bereuen, was sie getan haben, zu bekennen und dann das Opfer des Herrn Jesus im Vertrauen und Glauben anzunehmen. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja.
Kennen Sie den direkten Zusammenhang mit
der
Kirche in einer katholischen Symbolik auch entdeckt, in einem Buch, das Hitler, Mein Kampf, analysiert?
Was hat also es ist ganz eigenartig, dieses Hakenkreuz findet man, wie gesagt, auch im Osten. Dort sind es so zwei Schlangen übereinander. Und die Schlangensymbolik, die können wir natürlich von der Bibel her wieder ganz, ganz gut deuten. Das ist eben diese Kraft, die den Menschen verspricht, ihr werdet sein wie Gott und ihr werdet erkennen wie Gott. Ja, also die Wurzel ist letztlich dieselbe. Übrigens, Hitler war ja auch Mitglied beim Thule-Orden. Das war ein okkulter Orden. Und auch von dort her hat er die ganze Inspiration für den Holocaust noch deutlicher bekommen.
Ich habe zwei Fragen. Seit wann besteht der Buddhismus? Und haben Sie noch die Absicht, diesen Vortrag nachzuholen?
Ja, also so. Der Buddhismus stammt aus der Achsenzeit. Die Achsenzeit um 600 vor Christus hat auf der ganzen Welt gewaltige Ereignisse ausgelöst. Es gibt ja immer solche Wendezeiten in der Geschichte. Da ist der Buddhismus entstanden, mit dem, dass eben Buddha als historische Person existiert hat und den gewissermaßen als hinduistische Sekte, ja, denn er kommt ja daraus heraus, gegründet hat. Und sollen wir dieses Thema behandeln? Das müsst ihr sagen, wäre das interessant, zu einem anderen Zeitpunkt mal Buddhismus. Ich habe auch noch gedacht an Islam und animistische Religionen, Stammesreligionen. Denn die spielen alle heute im 20. Jahrhundert in unserer Kultur eine ganz wichtige Rolle. Und viele Leute wissen gar nicht, dass sie Gedanken haben aus den animistischen Stammesreligionen. Wäre das von Interesse? Hand hoch, wer findet das interessant? Ja, gut, also. Dann könnte man als Fortsetzung ein weiteres Mal den Buddhismus nehmen und so weiterfahren. Ich wollte einfach nicht, dass Bibelstudientage nur Religionsgeschichte werden. Es geht mir darum, wir haben Wir haben viel gemacht in der Vergangenheit. Einleitungsfragen zu Bibelbüchern, dann Auslegung von Bibelbüchern. Weiter haben wir Themen wie Wissenschaft und Bibel behandelt und auch Kirchengeschichtliches. Also das sind eigentlich alles Gebiete, die in einem Theologiestudium ihren Platz haben, aber das sind alles Dinge, jetzt eben wie Religionsgeschichte und Wissenschaft und Bibel, die sind am Rande, sind die notwendig, auch zur Verteidigung des Glaubens und so weiter, aber ich möchte einfach, dass der Bibelstudientag nicht das Zentrum verpasst. Aber ich glaube, allein durch die Behandlung des Hinduismus lernt man auch die biblische Lehre des Heils aus einer ganz neuen Perspektive wieder zu sehen und zu wertschätzen. Gut, sind noch weitere Fragen?
Das erlässt du einem Menschen seelsorgerlich, der Hinduismus, Buddhismus beschäftigt hat, aktiv und der auch meditiert hat?
Ja, die Frage ist natürlich, ob er den Wunsch hat, da herauszukommen oder ob er sich darin wohlfühlt.
Er hat den Wunsch,
herauszukommen. Ah, gut. Ja, dann muss man ihm natürlich den Heilsweg erklären und ihm eben zeigen, sein Gewissen ansprechen, dass er wirklich den Wunsch bekommt, Erlösung durch Gnade zu bekommen. Und dann ist es wichtig, dass er einen totalen Bruch vollzieht mit allen Praktiken und mit all diesen Büchern, die er studiert hat. Also radikal. Es ist interessant, Rabindranath Maharaj sagt zum Beispiel auch, es ist unmöglich, Yoga-Übungen zu machen für Gymnastikzwecke. Man kann Yoga nicht abtrennen vom Hinduismus. Und übrigens, die Übungen sind auch ganz anders. In der Gymnastik geht man doch bis zur Schmerzgrenze und dann sofort wieder zurück. Aber das Typische im Yoga ist, dass man in Schmerzstellungen verharrt. Ja, abgesehen davon, dass es medizinisch auch nicht gesund ist, solches zu machen. Aber das ist nicht das Gleiche wie Gymnastik. Und die Übungen werden auch immer ganz langsam vollzogen. Warum? Es geht darum, dass der Geist sich einübt in Passivität. Es geht ja letztlich darum, dass unser Bewusstsein immer mehr absinken kann, bis man in ein tiefen Bewusstsein abkommt. Aber es heißt letztlich Einschränkung des Bewusstseins. Es ist nicht Bewusstseinserweiterung. Es ist genau das Gleiche wie mit den Drogen. Drogen sind keine Bewusstseinserweiterung. Sie sind immer eine Bewusstseinsverengung in verschiedenen Graden. Und so muss man also einen solchen Menschen wirklich zeigen, der Bruch ist total zu vollziehen. Und er muss wirklich lernen, die Erlösung geht nur durch eine radikale Bekehrung. Ja, noch vielleicht eine Frage? Weil wir müssen ja in den Zeitplan.
Ja, was machst du mit Menschen, die wiedergeboren sind, die Yoga-Übungen praktizieren, sei es im Berufsalltag, im Kursen oder jetzt auch wieder in den Schulen? Was können die Folgen sein für einen Christen und was rätst du zu ihnen?
Ja, da kann man nur radikal sein. Also wirklich absolut brechen und wenn man im Berufsleben so dazu quasi gezwungen wird, auf ganz feine Art Stellung zu nehmen, denn wir haben immer noch unsere Grundartikel der Gewissens- und Glaubensfreiheit und auf die können wir uns auf würdige Weise berufen, müssen wir auch immer mehr. Und denn die geistlichen Gefahren sind ganz vehement. Es geht ja darum, mit all diesen Techniken, dass der Mensch allmählich in das richtige mediale Empfinden hineinkommt. Das ist nicht eine Entwicklung von einem Tag auf den anderen, sondern allmählich. Und da muss man sich ganz, ganz radikal dagegen stellen. Eben wie Luther, hier stehe ich, Gott helfe mir, ich kann nicht anders. Und das hat dann auch geistliche Auswirkungen positiv in unserem Leben. Diese Art von geistlicher Intoleranz. Ja, ich glaube, wir müssen, sonst bekommen wir kein Essen mehr.